Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshof in Österreich. Sie haben das Tagebuch eines Pfarrers und weil es Freitag ist, ist es ein theologischer Freitag. Ich hoffe, ich werde Ihnen nicht schon langweilig. Ich liebe die 10 Gebote. Also, ja, ich liebe sie, ja. Ich bin von Ihnen der Ansicht, dass sie die absoluten Grundregeln möglichen funktionierenden sozialen Zusammenlebens sind. Da kann man sonst kaum was dazu sagen, das ist einfach auch so, meines Erachtens. Jetzt, meine Lieben, warum hacke ich auf der ganzen Geschichte dauernd herum? Darf man das? Ich meine, wir leben ja in einer Zeit, wo man dauernd was Neues braucht und der Pfarrer ist so fad. Ne? Es kommt immer wieder das mit den 10 Geboten. Da bin ich gerne fad. Und zwar bin ich deswegen gerne sehr fad, weil die größten aller Theologen, also jene Leute, wo ich dann nicht mehr sagen würde, ich bin ein Theologe, also selbst dieser Begriff darf dann nicht mehr auf mich verwendet werden, ein Augustinus, ein Luther, Karl Barth, Karl Rahner, haben in ihrem ganzen Leben nichts anderes gemacht, als im Allgemeinen so über 1 bis 3 Sätze nachgedacht, aber in Wirklichkeit meistens nur über einen. Und wenn es dann wirklich alt waren, haben es dann schon was halbwegs Vernünftiges dazu gesagt. Theologie ist jene Wissenschaft, die vertritt, dass die Dinge da ein bisschen komplexer sind und dass man sozusagen so wie mit einer Wendeltreppe in die Tiefe hinabsteigen muss. Das kann dann so ausgehen wie bei einem Martin Luther, der eine normale Bibliothek füllt, ganz einfach in einer normalen Universitätsbibliothek ein ganzes Regal füllt, in der kleinen Ausgabe. Und in Wirklichkeit tut er auch nichts anderes, als nur über ein Wort zu schreiben, nämlich Gerechtigkeit. Gerechtsprechung des Sünders durch Gott. Sonst tut er eigentlich gar nichts. Augustinus hatte nicht so viel Möglichkeit zu schreiben, weil das Schreibmaterial irrsinnig teuer war, aber er hat sich trotzdem relativ gut dran gehalten. Und der Karl Rahner war auch nicht gerade schwach und die Spitzenleistung ist natürlich Karl Barth mit seiner kirchlichen Dogmatik, wo er so einmal ein paar einleitende Sätze sagt, das Ganze hat, glaube ich, 25 Lexikonbände. So ist es. Wir beschäftigen uns heute, oder ich lade Sie dazu ein, sich zu beschäftigen mit dem 8. Gebot. Dieses selbige lautet, du sollst kein falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Jetzt, was heißt das? Also es heißt einmal ganz sicherlich nicht, du sollst nicht lügen. Meine Kinder in der Schule sagen immer, du sollst nicht lügen. Ich bringe ihnen dann bei, dass es darum nicht geht, weil die Kinder immer glauben, das liegt auf der Ebene, der liebe Gott ist dann ganz böse, wenn die Mama fragt, hast schon ein Eis gegessen? Und sie sagen dann, nein, ich habe noch keines gegessen. Und dann sagt die Mama, schau, da hast eines. Und dann kriegen sie schon Mohngeschwüre, weil sie natürlich sehr wohl schon vorher Eis gegessen haben, aber sie möchten halt so gerne Eis essen und das ist völlig okay. Man muss als Religionslehrer das dann immer gleich in die Höhe heben. Du darfst Kinder nicht in kindlichen Sündenbegriffen drinnen lassen mit dem einfachen Satz, Kinder können eigentlich gar keine Sünden begehen. Das ist eigentlich eine Möglichkeit ab der Pubertät. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil sich erst dann der Mensch versteht als ein gebrochenes Lebewesen. Grundsätzlichste Voraussetzung, überhaupt irgendwas mit einem Sündenbegriff anfangen zu können, ist einfach Pubertät. Es geht nicht früher, weil erst dort diese Gebrochenheit des Menschen, die einfach jeden Menschen durchdringt. Und das muss jetzt gesagt werden, gerade in der heutigen Zeit. Die Gebrochenheit ist das Zentrum des Lebewesens. Das ist das, was wir Erbsünde nennen. Das ist auch das, was Mensch und Tier unterscheidet. So ist es einfach. Und dann kommt dieser Begriff hinein, du sollst kein falsches Zeugnis reden, wieder deine Nächsten. Da kann man dann auch wiederum mit Jugendlichen unglaublich viel reden, zum Beispiel am Beispiel Facebook. Und zwar an diesem Beispiel, wo sie durchknallen, wenn irgendwer irgendwas über sie geschrieben hat. Man darf nicht vergessen, da bin ich jetzt ziemlich involviert worden, auch wiederum einmal, diese Facebook-Kultur eine furchtbare ist zeitweilig, wo die Leute wirklich jetzt schon lernen, so zu formulieren, dass sie jemand anderen in den Wahnsinn treiben, ohne sich juristisch irgendwie schuldig zu machen, also mit Andeutungen, mit Dingen, die die Öffentlichkeit so liest und einer, der den Hintergrund kennt, aber ganz anders liest und so weiter. Also ganz, ganz, ganz furchtbar. Du sollst kein falsches Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Du sollst ihn nicht verleumden, du sollst keine Dinge sagen, die den anderen in den Wahnsinn treiben. Sie sehen, ein solches Gebot, so ein uraltes Satzerle, können wir so sagen, so 3300 Jahre alt, so ist einmal eine mittlere Annahme, ist plötzlich wichtig in Facebook. Dort bekommt es plötzlich eine vollkommen andere Bedeutung. Dort geht es so, dass du wieder, also gerichtet auf einen anderen Menschen, etwas sagst. Und der Nächste wird ja auch ein anderer. Das ist nicht mehr der Nachbar, das ist nicht mehr der Mensch, der mir gegenübersteht. Das ist der Mensch, der meine Facebook-Seite liest. Also unglaublich spannend, wie das Wort Gottes, diese zentralen Sätze des Wortes Gottes, sich pausenlos in ihrem Inhalt erneuern. Das finde ich so absolut unfassbar, total genial. Gut. Jetzt bin ich schon auf 5 Minuten, dabei bin ich noch lange dort, wo ich eigentlich hin wollte. Ziemlich in der Nähe dieser Facebook-Geschichte und das wiederum als der Beweis, wie sich das Wort Gottes in dauernd erneuert, das ist unfassbar, ist es unsere Öffentlichkeitskultur. Also man muss ja öffentlich sein. Ich finde es immer ganz witzig, wenn ich bei irgendwelchen Events dabei bin. Ich bin ja bei Events dabei. Also früher mal wurde es eine Einweihung oder eine Eröffnung, wo der Herr Pfarrer halt ein Gebet und einen Segen gesprochen hat. Heutzutage ist das ein Event. Und dann passieren ganz witzige Dinge, wie alle sich irgendwie rings um die Fotografen und der Presse scharen und ihr Gesicht hineinhalten und posen und dann dem armen Fotografen noch dauernd sagen, wie sie heißt und so weiter und so fort. Bei mir ist das schön, ich bin jetzt wirklich in einem Lokalblättchen aufgetaucht. Man hat mich dort so falsch geschrieben, Spiegel ohne E, ging aus mit S-P-I-G-E-L, also genau verkehrt rum. Also befindet mich keiner im Internet, das passt schon, ist mir wurscht. Aber da gibt's also diese Öffentlichkeitskultur. Und diese Öffentlichkeitskultur bedeutet eines, wer sich dort hineinbegibt, macht sich unglaublich verletzlich. Er macht sich unglaublich verletzlich. Und jetzt ist aber das Witzige, dass wir drauf stehen, dass sich wichtige Menschen, wirklich wichtige Menschen, einfach verletzlich machen. So zum Beispiel ein Dominik Strauss-Kahn. Hören Sie mal ganz kurz zu. Der Ausschnitt stammt aus Deutschlandradio Hintergrund, ein unglaublich guter Podcast.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Dass einer ihrer populärsten Politiker hier in der berüchtigten New Yorker Haftanstalt Rikers Island gelandet ist, für viele Franzosen ist es ein Schock. Besonders für die Sozialisten, die Dominique Strauss-Kahn wohl als größten Hoffnungsträger für die nächsten Präsidentschaftswahlen verloren haben.
Auch die Karriere von Dominique Strauss-Kahn scheint seit der Sekunde beendet, als in der Online-Ausgabe der New York Times seine Verhaftung gemeldet wird. In Windeseile verbreiteten Medien in der ganzen Welt die Nachricht von der mutmaßlichen Vergewaltigung einer Hotelangestellten. Dem Sexbanker, wie er sofort von der Bild-Zeitung tituliert wurde, wurde kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe auch in seriösen Medien bescheinigt, dass er als Direktor des IWF, gar als französischer Präsidentschaftskandidat, nicht mehr tragbar sei, selbst dann, wenn sich seine Unschuld erweise.
Das öffentlichkeitswirksame Vorführen des Verdächtigen in Handschellen durch die amerikanische Justiz tat sein Übriges. Eben noch einer der einflussreichsten Männer der Welt, wurde Strauss-Kahn über Nacht zum fast schon überführten Sexualstraftäter.
Ja, und heute im Morgenjournal des ORF kommt Folgendes.
Im Fall Dominique Strauss-Kahn zeichnet sich eine Wende ab, die, wenn sie stimmt, den Fall platzen lassen könnte. Die New York Times berichtet mit Berufung auf den zuständigen Staatsanwalt in New York, die Anklage wegen versuchter Vergewaltigung gegen Strauss-Kahn falle möglicherweise in sich zusammen. Das mutmaßliche Opfer, Zimmermädchen eines Hotels, habe laut Bericht bei den Einvernahmen mehrmals gelogen. Dominique Strauss-Kahn ist Mitte Mai in New York festgenommen worden und wegen des Vorwurfs der versuchten Vergewaltigung von seinem Amt als Chef des Internationalen Währungsfonds zurückgetreten. Aus den USA hören wir Wolfgang Geier.
Wir haben Probleme mit dem Fall. Das sagen die zuständigen Staatsanwälte, also die Ankläger im Fall Dominique Strauss-Kahn, laut New York Times. Staatsanwalt Cyrus Vance scheint das Vertrauen in die Aussagen des mutmaßlichen Opfers verloren zu haben und steht laut Exklusivbericht der Times unmittelbar davor, die Anklage wegen versuchter Vergewaltigung und Freiheitsberaubung zurückzunehmen. Das Zimmermädchen, das Währungsfonds Dominique Strauss-Kahn versuchte Vergewaltigung in seiner Hotelsuite vorwirft, habe sich bei der Einvernahme in Widersprüche verwickelt und gelogen, heißt es. Allen Spuren nach sei es in dem New Yorker Hotelzimmer Mitte Mai zwar zum Sex zwischen Strauss-Kahn und der 32-jährigen Frau gekommen, aber möglicherweise unter ganz anderen Umständen als bisher vom Opfer behauptet. Zudem gäbe es Anhaltspunkte, dass die Frau aus Guinea in Drogengeschäfte und Geldwäschedelikte verwickelt sei und bei ihrem Asylantrag in den USA falsche Angaben gemacht habe. Die Anklage gegen Dominik Strauss-Kahn könnte auf bloßes Fehlverhalten reduziert werden. Im Vergleich zu den bisherigen Vorwürfen käme das einem Freispruch gleich. Heute Freitag wollen die Staatsanwälte dem Richter ihre Zweifel übermitteln. Für den Angeklagten könnte das die Aufhebung seines Hausarrests samt Fußfessel in einer New Yorker Wohnung bringen. Kommt es tatsächlich dazu, dann wären die politischen Folgen noch viel weiterreichender. Dominik Strauss-Kahn hat bis zu seiner Festnahme als Favorit für die französischen Präsidentschaftswahlen gegolten. Ein Zusammenbrechen aller Vorwürfe könnte ihm ein politisches Comeback ermöglichen.
Ich persönlich hoffe auf die Franzosen. Ich hoffe auf die Franzosen, weil die das einzige Völker auf der Welt sind, die kennen, die wirklich einen Nationalstolz haben. Also die sind Franzosen, da wird im Radio Französisch gesungen, da gibt es eine Begrenzung für englische Sachen, da werden Dinge aus der englischen Sprache auf Französisch ausgesprochen. Ist total witzig, wenn man dort hört, wie die McDonald's aussprechen. Ich kann es leider nicht nachmachen. Die ziehen es durch. Da könnte ich mir vorstellen, dass jemand, der in die Maschinerie hineingekommen ist, dass dieser Mensch trotzdem noch Präsident wird. Das könnte ich mir vorstellen. In Österreich kann ich mir das nicht vorstellen. In Österreich kann ich es mir unmöglich vorstellen. Da wird irgendwo was geschrieben über irgendwen und das weg. Das einfach weg. Dann ein kleines Foto dazu, auch bei Privatpersonen und die volle Namensnennung und aus ist. Du sollst kein falsches Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten ist eine Geschichte des Medialen. Meine Lieben, ist eine Geschichte des dauernden neuen Suchens nach neuen Skandalen, nach neuen Geschichteln halt, irgendwie georteten Geschichteln, die irgendwie für irgendwen vielleicht unter Umständen wichtig sind oder auch nicht. Das schießt vorbei, der Widerruf, der 3 Wochen später kommt oder 3 Monate später kommt, den liest ja keiner, weil es nicht mehr interessant ist, weil man seinen täglichen Hype an Skandalen braucht. Und ich darf Ihnen eines sagen, jeder einzelne Medialskandal ist von vornherein unter dem Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten drinnen. Und damit, meine Lieben, müssen wir jetzt was ganz Spannendes tun, was unglaublich Spannendes. Und sehen Sie, das ist jetzt lutherisch, das ist evangelisch. Das Gebot erweitern. So wie ein Martin Luther formuliert hat zum allgemein bekannten 5. Gebot, du sollst nicht töten, in der Auslegung des kleinen Katechismus schon, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden tun, sondern ihm helfen und fördern in allen seinen Leibesnöten. So ist es für uns typisch evangelisch und darauf können wir stolz sein, dass wir nicht in der Verbotsebene bleiben, sondern eine Gebotsebene dazu tun. Da könnte man sagen, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir über unseren Nächsten, wo er immer der ist, inklusive Internet, keine falschen Dinge sprechen, sondern uns entziehen dem täglichen Skandal in den Medien. Wie gesagt, ich bin ein ganz kleiner. Ein Martin Luther hätte das ganz anders formuliert. Aber ein Stück evangelisch ist es schon. Einen wunderschönen Freitagabend Ihnen allen.